mit Anstand am besten. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute dreht sich alles um stilvolle E-Mails und worauf du hierbei am meisten achten solltest. Moin Birte, ich hoffe, dass du es die O. Lass uns mal bei Gelegenheit quatschen. VG Andi. So eine E-Mail landet bei mir normalerweise sofort im digitalen Papierkorb. Warum? Nicht nur, weil Andi die Grundregeln einer wirklich minimal aufrichtigen Kontaktaufnahme missachtet, sondern vor allem, weil er mir damit das Gefühl gibt, mir diese E-Mail zwischen Tür und Angel und ohne jede ernsthafte Absicht geschrieben zu haben. Mag sein, dass du dir jetzt denkst, ach komm Jette, so schlimm ist das doch jetzt auch nicht. Wir leben im 21. Jahrhundert, da kann man auch mal ein bisschen cool sein und auch mal fünfe gerade sein lassen. Ja, kann man. Was man aber auch kann und was in meinen Augen für ein gutes Miteinander unabdingbar ist, ist, dass man sich ein Fünkchen Zeit nimmt für sein Gegenüber und dass man eine Mindestportion Respekt an den Tag legt, zumindest dann, wenn man eine Antwort erwartet. Bevor ich aber in mein Folgenthema E-Mails tiefer einsteige, kommt erstmal eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ich habe in den letzten 12 Monaten gemeinsam mit meinem Kollegen Clemens Graf von Hoyos ein Buch geschrieben. Auf über 240 Seiten geht es um ein gutes Miteinander und ein souveränes Auftreten und das alles frei von Konventionen und frei von Etepetete. Und wir sind ganz ehrlich, wir sind wahnsinnig stolz darauf, dass wir endlich mal all unsere Gedanken und all die Inhalte, die wir in unseren Seminaren und Coachings vermitteln, auf den Punkt gebracht haben und daraus ein Buch geschrieben haben. Und jetzt sind wir auf der Suche nach einem Verlag, der Lust hat, dieses Werk mit uns zu veröffentlichen. Wenn du also selbst jemanden aus dem Verlagswesen kennst oder du kennst jemanden, der jemanden kennt und so weiter, und uns einen Kontakt liefern kannst zum Beispiel oder andere Tipps hast, dann schreib mir doch eine E-Mail an post@birtesteinkamp.de. Wir sind wirklich für jede Hilfestellung und für jeden Input hier sehr, sehr dankbar. So, jetzt aber zurück zu den E-Mails. Ich behaupte, der Hauptgrund für unbeantwortete E-Mails ist nicht mal Desinteresse, sondern vor allem der falsche Ton oder eher ein ungeschickter Ton. Ich möchte ja gar nicht so von richtig und falsch sprechen. Aber das ist ähnlich wie in einem Gespräch. Ungeschickt gestellte Fragen, so ein gewisser Unterton in welche Richtung auch immer oder ganz offensichtlich mangelnde Aufmerksamkeit sorgen dafür, dass ein Gespräch mitunter gar nicht erst zustande kommt. Und so ist es eben auch in schriftlicher Korrespondenz. Insgesamt werden wir ja immer unhöflicher und auch unaufmerksamer. Schuld daran ist zum Beispiel zu wenig Zeit. Darüber habe ich mich übrigens in meiner Folge Stress, der Anstandskiller Nummer 1, ausführlich ausgelassen. Wenn du da nochmal reinhören möchtest, findest du unter der Folge Nummer 54. Ja, und diese Zeit und eben schlechte Angewohnheiten gehen auf Kosten guter zwischenmenschlicher Beziehungen. Zig WhatsApp-Nachrichten täglich tun ihr Übriges, denn über WhatsApp kommunizieren wir ja meistens privat. Und da sind oft eine Begrüßung, ganze Sätze, korrekte Rechtschreibung und überhaupt eine unmissverständliche Kommunikation in ganzen Sätzen mittlerweile eine echte Seltenheit. Wir haben uns gute Kommunikation schlicht und einfach abgewöhnt. Und ich finde, wir sollten mal wieder so richtig achtsam mit unseren getippten Worten umgehen. Übrigens, zu diesem ganzen Thema WhatsApp und wie man das stilvoll und niveauvoll hinbekommt, habe ich auch eine Folge gemacht. Februar letztes Jahr, schon ein bisschen älter, aber es lohnt sich reinzuhören, denn die ist auch inhaltlich immer noch aktuell. Ja, und weil wir so unaufmerksam werden, weil E-Mails immer schlechter werden, weil wir weniger Antworten erhalten, weil E-Mails viel weniger zielführend sind, darum verrate ich dir in dieser Folge die Top 11 E-Mail-Tipps, wie du künftig mit wenig Aufwand, aber mit ein Fünkchen mehr Aufmerksamkeit so richtig stilvolle E-Mails schreiben kannst. Das ist ja nicht nur wichtig, um ein anständiger Mensch zu sein, sondern das sorgt eben auch dafür, dass du einen guten Eindruck machst und das wiederum zahlt ja auf dein gutes Image ein. Eins noch vorweg, und das wird jetzt wirklich selbstkritisch, weil ich mich selbst immer mal wieder dabei erwische. Ich halte nicht viel davon, eine Stundenregel für den Zeitraum festzulegen, in dem man antworten muss. Manche sagen am selben Tag, manche sagen binnen 12, 24 oder 48 Stunden. Und ja, das wäre höflich. Aber das ist auch nicht immer möglich, weil manche Antwort einfach ein bisschen Aufwand oder Vorbereitung erfordert. Dann wäre es aber zumindest gut, wenn du kurz Bescheid gibst, dass du die E-Mail erhalten hast und dass du dich kümmerst, dass du die entsprechenden Infos einholst oder dass du noch ein bisschen Zeit brauchst und so weiter. Im besten Fall verrätst du, bis wann du denn die Fragen oder um was es auch immer geht, beantworten wirst. Das wäre zumindest das Minimum an Aufrichtigkeit und Höflichkeit. Aber das bekommen wir nicht immer hin. Bei der Flut an E-Mails, die uns täglich erreicht, ist eine gute Organisation total wichtig. Und ich muss zugeben, das fällt selbst mir manchmal unheimlich schwer. Und jetzt plaudere ich mal kurz aus dem Nähkästchen, denn ich selbst habe gerade gestern eine E-Mail bekommen von einem zukünftigen Interviewgast hier in meinem Podcast. Sie hatte mir vor fünf Wochen eine E-Mail mit vielen Infos, mit einer Präsentation und mit ein paar Fragen geschrieben, und sie hatte bis gestern noch keine Antwort von mir erhalten. Ihr merkt also, auch Kniggetrainerinnen sind nicht fehlerfrei. Und gestern bekam ich nun diese E-Mail mit der vorsichtigen Frage, ob ihre ursprüngliche Nachricht überhaupt bei mir angekommen sei. Jetzt wäre es ein leichtes für mich gewesen zu behaupten, oh nee, sorry, oh, die ist im Spam gelandet, das habe ich gerade erst gesehen. Aber das wäre eben nicht ehrlich und auch nicht aufrichtig. Was habe ich gemacht? Ich habe sie um Entschuldigung gebeten und ich habe ganz ehrlich zugegeben, dass meine ausgebliebene Antwort jetzt nicht etwa am Desinteresse liegt, sondern einfach meinem vollen Schreibtisch und meinem vollen Terminkalender geschuldet ist. Nichtsdestotrotz habe ich einen großen Fehler gemacht und habe jemanden 5 Wochen warten lassen. Meine Entschuldigung nimmt dem Ganzen jetzt überhaupt nicht diesen nachlässigen Eindruck, den ich hinterlassen habe, aber sie ist ehrlich. Denn auch das gehört dann zu einem guten Umgang miteinander. Nicht immer perfekt sein oder nicht immer perfekt sein wollen, aber dann zumindest anständig damit umgehen und auch mal Fehler eingestehen. Also nimm du dir am besten an diesem meinem eigenen Fauxpas kein Beispiel, sondern achte lieber auf diese Tipps. Alles beginnt mit einem guten Betreff. Immer wieder erreichen mich E-Mails mit dem Betreff fast vergessen oder unser Projekt oder Termin nächste Woche. Es mag zwar stimmen, dass es in der Mail um genau diesen Punkt geht, aber der Betreff ist viel zu wenig aussagekräftig. Wie soll ich denn, wenn ich in 2 Wochen oder 4 Monaten die Korrespondenz zu eben diesem Projekt oder diesem Termin suche, irgendwas wiederfinden? Schreib also in den Betreff immer hinein, um was es wirklich geht, und zwar in wenigen Worten. Dann kann ein Empfänger sogar am Betreff erkennen, wie wichtig die E-Mail gerade ist, und wenn er sie liest und eure gesamte Korrespondenz darüber steht unter einer unmissverständlichen Überschrift. Auf den Betreff folgt die Anrede. Da eine E-Mail nichts anderes als ein digitaler Geschäftsbrief ist, wird laut DIN 5008 immer noch die Anrede sehr geehrter Herr ... oder sehr geehrte Frau ... empfohlen. Das ist die, einerseits höflichste, aber vor allem formellste Variante der Anrede. Selbstverständlich lässt sich diese Anrede auflockern, indem du zum Beispiel den Tagesgruß verwendest, guten Morgen oder guten Tag, oder abhängig von eurer Beziehung zueinander sogar auf ein Hallo umschwenkst. Ein Hallo ist aber nur dann angebracht, wenn ihr euch bereits duzt. Bei langjähriger oder einfach auch guter Bekanntschaft kann es dann auch zu einem lieben Herrn oder einer lieben Frau werden. Obacht aber, wenn du gendergerecht formulieren möchtest oder die empfangende Person sich eben nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnet, dann bist du mit einem guten Tag Vorname, Nachname auf der sicheren Seite und verzichtest damit gänzlich auf Herr oder Frau in der Anrede. Überhaupt ist wichtig, an wen du eine E-Mail adressierst. Zu viele CC-Adressen machen Menschen unnötige Arbeit und du selbst hast auch recht wenig davon. Wenn man eine E-Mail nämlich nur als Kopie erhält, dann bedeutet das auch, eigentlich hast du damit gar nichts zu tun, aber ich wollte, dass du Bescheid weißt. Jemand, der eine E-Mail in Kopie erhält, der ist eben kein aktiver Part der Korrespondenz und einfach nur dabei. Du kannst dir das so vorstellen, als stündest du mit 2, 3, 4 anderen Personen beisammen und führtest ein Gespräch. Diejenigen, die per Blickkontakt, Mimik, Gestik, Anreden eingebunden werden, die reden mit und die sind Teil des Gespräches. Diejenigen aber, die einfach nur auch da sind und hören, was gesprochen wird, was gesagt wird, also eher passive Teilnehmer, die sind nicht wirklich Teil des Gespräches und von ihnen wird auch keine Reaktion erwartet. So in etwa ist das mit CC-Adressen in E-Mails. Jeden, von dem du eine Antwort oder eine Reaktion erwartest, solltest du also mit ins Adressfeld schreiben. Und wenn es nicht so viele sind, auch alle einzeln ansprechen und nicht nur als Gruppe begrüßen. Eine ganz trickige Sache sind diese BCC-Adressen, also die Blind-Copy-Adressen. Auf die solltest du, wenn möglich, komplett verzichten, sofern es nicht aus Datenschutzgründen nötig oder vorgeschrieben ist, zum Beispiel wenn du an einen Verteiler versendest. Es ist aber unhöflich, jemanden an einer Mail-Korrespondenz teilhaben zu lassen, ohne dass die anderen Beteiligten davon wissen. Das ist ein bisschen so, wenn wir uns wieder diese Live-Situation im Gespräch vorstellen, dass du heimlich eine Aufnahme machst und hinten im Hinterzimmer, da kann jemand alles live mithören und die Gesprächspartner wissen nichts davon. Also besser Finger weg von Blind-Copy-Adressen. Auf jeden Fall gilt, wen du anschreibst, den solltest du korrekt anschreiben. Achte also unbedingt darauf, Namen richtig zu schreiben und Zusätze wie Doktor oder Professor nicht zu vergessen. Auch wenn Titelträger nicht immer Wert darauf legen und das auch mehr und mehr aus der Mode gerät, da fällt mir gerade ein Zitat von Sigmund Graff ein, der sagte mal, einen Namen hat man, wenn man keinen Wert auf seinen Titel legt. Also auch wenn das Anreden per Titel mehr und mehr an Wichtigkeit verliert, ist es zumindest höflich, mindestens bei der ersten Korrespondenz den vollen Titel auszuschreiben. Und bei Professor bedeutet das tatsächlich ausschreiben. Das kürzt man dann in der Anrede nicht als Guten Tag, Herr, Prof, Punkt und so weiter ab, sondern es wird wirklich komplett ausgeschrieben. Und danach folgt der Nachname. Also zum Beispiel sehr geehrter Herr Professor Meyer oder sehr geehrte Frau Professor Müller oder hier sogar sehr geehrte Frau Professorin Müller. Trägt der Empfänger zusätzlich einen Doktortitel, dann wird aber nur der höchste Titel, in diesem Fall eben Professor oder Professorin genannt. Den Doktor kannst du dann weglassen, in der mündlichen Anrede übrigens auch. Schreibst du an jemanden, der ausschließlich einen Doktortitel trägt, so kann man das abkürzen, also DR-Punkt, und die Anrede lautet dann korrekt, sehr geehrter Herr Dr. Meyer oder sehr geehrte Frau Dr. Müller. Das Herr oder Frau vor dem Doktor ist wichtig, weil du nur als Patient im Krankenhaus einen Doktor rein als Herr Doktor oder Frau Doktorin ansprichst. Wenn du als Patient also jemanden in seiner Rolle als Arzt ansprichst. Selbstredend nur dann, wenn auch ein Doktortitel vorhanden ist. Alle anderen akademischen Grade wie Dippel-Ing, Bachelor oder Master werden in einer Anrede nicht genannt und die stehen dann höchstens auf der Visitenkarte oder bei Briefen auch im Briefkopf. So, jetzt geht's los mit dem Text. Und diesen beginnst du besonders stilvoll nicht mit Ich. Zugegeben, das bringt auch mich selbst manchmal an die Grenzen meiner kreativen rhetorischen Fähigkeiten. Und oft muss ich diesen ersten Satz auch nochmal korrigieren. Aber es wirkt weniger selbstbezogen, wenn du nicht mit Ich beginnst. Gute Einstiege sind dann zum Beispiel: Vielen Dank für Ihre Anfrage, über die ich mich wirklich sehr freue, anstatt zu schreiben, ich bedanke mich für Ihre Anfrage. Oder du schreibst, es ist ein paar Tage her, dass ich Ihnen eine E-Mail zum Thema XY geschrieben habe, anstatt zu schreiben, ich habe Ihnen vor ein paar Tagen eine E-Mail zum Thema XY geschrieben. Oder noch ein Beispiel, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie haben Ihre Urlaubszeit entspannt verbringen können, anstatt zu schreiben, ich hoffe, Sie hatten einen schönen Urlaub. Eine E-Mail ohne Ich zu beginnen ist nur nicht das eine Erfolgskriterium für eine gute E-Mail, aber es ist stilvoll. Und hier kannst du einfach selbst entscheiden, wie kreativ du hier werden möchtest und welchen Inhalt du eben ganz am Anfang in den ersten Satz packen möchtest. Zur Länge einer E-Mail gibt es eine ganz simple und wirklich zielführende Faustregel. Wenn du den Inhalt in 3 Absätze, a 3 Sätze packen kannst, dann hat die E-Mail eine optimale, angenehme Länge, ist schnell zu erfassen und außerdem hat sie direkt eine Gliederung. Es gibt doch kaum etwas Abschreckenderes, als so eine digitale Bleiwüste ohne optische Teilung zu bekommen. Ich persönlich habe manchmal gar keine Lust, bei diesen E-Mails mit dem Lesen anzufangen, obwohl der Inhalt vielleicht brennend interessant ist. Ideal ist also ein Absatz mit einem lockeren Einstieg und ins Thema kommen, ein weiterer Absatz mit dem eigentlichen Inhalt, mit dem Wunsch, mit der Information oder der Frage und ein letzter Absatz mit deiner Absicht, mit einer Handlungsaufforderung oder überhaupt einem Plan, wie es nun weitergehen soll. Und diese Handlungsaufforderung, die steht am Ende einer E-Mail, das ist schon der 7. Tipp für gute E-Mails. Denn viele E-Mails bleiben unbeantwortet, weil du nicht zu etwas aufforderst. Dann kann eine E-Mail auch als reine Information wahrgenommen werden. Wenn das so gewollt ist, prima. Wenn du aber etwas erwartest, dann solltest du das auch sagen. Bitte lassen Sie mich doch wissen, ob... oder verraten Sie mir, welche der folgenden Termine Ihnen für ein Telefonat am besten passen. Oder auch, ich schlage vor, dass wir nun XY machen, was halten Sie davon oder wie stehen Sie dazu? Das sind klare Aussagen, die den Empfänger jetzt in die Pflicht nehmen. Du spielst also den Ball zurück. Und sie bieten dir auch eine gute Grundlage, in ein paar Tagen nochmal nachzufassen, sofern du keine Antwort bekommen hast. Innerhalb dieser 3 Absätze, a 3 Sätze, und selbstverständlich darf es auch mal länger werden, wenn es nötig ist oder dein Thema so erklärungsbedürftig, solltest du auf eine sinnvolle Gliederung achten, auf korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung. Darauf, nicht dauerhaft groß oder klein zu schreiben. Du solltest keine doppelten Satzzeichen verwenden, auf Abkürzungen verzichten und sparsam mit Links sein. Aber das alles jetzt mal der Reihe nach. Eine fehlende oder nicht sinnvolle Gliederung erschwert dem Lesenden, das Thema zu erfassen. Manchmal erhalte ich E-Mails, die 3 Themen in einem Textblock erhalten. Da ist oft nicht mal ein Absatz nach der Begrüßung. Und das macht es mir unheimlich schwer, die E-Mail zu verstehen. Eine korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung, ja, es spricht für sich. Ich glaube, ich muss nicht groß erklären, warum das wichtig ist. Sie wird ja, wenn sie vorhanden ist, als normal angesehen, aber wenn sie nicht vorhanden ist, also wenn viele Fehler da sind, dann wirkt es schnell nachlässig, unprofessionell, unseriös oder im allerschlimmsten Fall wirkt es dumm. Wenn du dauerhaft groß schreibst, dann macht es den Eindruck, als hättest du deine Feststelltaste nicht im Griff und eine dauerhafte Kleinschreibung wirkt, als wärst du in Eile oder du wärst einfach faul. Wüsstest einfach nicht, wie es geht und würdest auch keinen großen Wert auf eine stilvolle Kommunikation legen. Permanente Kleinschreibung wirkt einfach sehr privat und nachlässig. Auch wieder etwas, was wir uns aus SMS, WhatsApp und Co. abgeguckt haben. Das doppelte Satzzeichen wie das Interrobang, die Kombi aus Fragezeichen und Ausrufezeichen, ist ein nicht amtliches Satzzeichen und kennzeichnet den Satz als so etwas wie eine rhetorische Frage. Und sowas hat in Geschäftskorrespondenzen überhaupt nichts zu suchen. Genauso übrigens wie Ironie und Sarkasmus. Beides ist in schriftlicher Form, ohne die Mimik oder Gestik des anderen sehen zu können, ein Garant für Missverständnisse, vor allem dann, wenn du mit jemandem schreibst, den du nicht besonders gut kennst. Abkürzungen sind auch so eine schlechte Angewohnheit aus Stress oder Faulheit. Und jetzt mal ehrlich. Wie viel Zeit spart es, wenn du MFG statt mit freundlichen Grüßen schreibst? Mittlerweile gibt es auch so unsinnige Abkürzungen wie STCK. Statt Stück. Beide Worte haben 5 Zeichen. Ich meine, was soll das? Genauso wie VG am Ende einer E-Mail. Das wirkt so unheimlich unpersönlich. Und außerdem sind es diese beiden Buchstaben, die neben der Schlussformel viele Grüße viele weitere Bedeutungen haben. Vereinigung, Vorgang, verbundene Wohngebäudeversicherung, Vereinsgemeinschaft, Vertragsgesetz und so weiter und so fort. Müssen wir uns das wirklich gegenseitig zumuten, wo es doch ein ganz minimaler Aufwand wäre, ein paar Zeichen mehr zu tippen? Im Ernst, eine abgekürzte Grußformel ist ganz unterste Stufe und es wäre so leicht zu vermeiden. Apropos Grußformel. Nach der DIN 5008 lautet sie in Verbindung mit sehr geehrte Frau oder sehr geehrter Herr offiziell mit freundlichen Grüßen. Hier darfst du natürlich je nach Beziehung zueinander abweichen. Etwas informeller wirken beste Grüße oder viele Grüße, noch ein bisschen informeller wirken herzliche oder liebe Grüße und dann geht es eben weiter mit Grüße aus Buxtehude oder sonnige Grüße und so weiter. Den richtigen Ton triffst du hier, wenn du dir klar machst, in welcher Beziehung du zum Empfänger stehst. Im Zweifel entscheide dich immer für die etwas formellere Form. Wenn du dann eine E-Mail mit sonnigen Grüßen zurückbekommst, dann kannst du dich im Laufe des E-Mail-Verkehrs immer noch anpassen. Ich bin neulich zu diesem Thema für eine Zeitschrift interviewt worden und da wurde ich zur Bedeutung von Grußformeln befragt und ob zum Beispiel das Image des Unternehmens dabei eine Rolle spielt. Und meine Antwort ganz klar, ja, sogar eine große Rolle. Schließlich wird dein Image durch alles, was du tust, sagst und schreibst, erzeugt und gefestigt. Und das Wording in einer Grußformel kann dein Image positiv stärken, bestenfalls, oder ihm schlimmstenfalls widersprechen und damit sogar schaden. Und ein Image-Schaden, auch im Kleinen, bedeutet, dass man dir weniger glaubt und dass man dir weniger vertraut. Der häufigste Fehler bei Grußformeln ist übrigens, dass dahinter ein Komma geschrieben wird. Das gehört da aber nicht hin. Korrekt ist, mit freundlichen Grüßen oder was auch immer, Leerzeile, Vorname, Nachname. Letzteres übrigens kann auch bereits Teil der eingespeicherten Signatur sein. Mein vorletzter Tipp für heute. Eine E-Mail, wie du nun weißt, ist ein digitaler Geschäftsbrief und hat nur dann Gültigkeit im Sinne, wenn es um Verträge oder auch mal um Streitigkeiten geht, wenn eine rechtsgültige Signatur verwendet wird. Um hier nun nicht alle Varianten aufzuzählen, welche Pflichtangaben für dich gelten, findest du in der DIN 5008. Ich möchte aber noch erwähnen, dass in eine Signatur nach gutem Stil der Vorname und der Nachname gehören, und zwar ohne Abkürzung. Nicht nur, dass es unpersönlich wirkt, ich mache dem Empfänger auch die Anrede schwerer, wenn ich mit B. Steinkamp unterschreibe. Dann könnte ich ja schließlich auch Bernd statt Birte heißen. Und zu guter Letzt noch ein Sätzchen zu Smileys und Emoticons. Die Frage im Interview dazu lautete, sind Emojis in Geschäftsmails erlaubt? Meine Antwort, genauso klar wie beim Image, nein. Sie ergeben auch keinen wirklichen Sinn. Eine E-Mail ist zum Informationsaustausch gedacht. Und wenn du Emotionen ausdrücken möchtest, die du nicht in schriftliche Worte fassen kannst, dann solltest du das persönliche Gespräch suchen oder es ganz lassen. Wer witzig sein, eine bestimmte Stimmung erzeugen oder auflockern möchte, macht das am besten im Gespräch, wenn er das Gesagte eben auch durch Mimik und Gestik unterstreichen kann. Wer dennoch so gar nicht auf Emoticons verzichten kann, der sollte diese wirklich nur bei guten Bekannten verwenden und dann auch nicht als Ersatz für den Punkt am Ende des Satzes, sondern dahinter. Und jetzt mal ehrlich, hättest du gedacht, dass man in Sachen E-Mails so viel beachten kann und dass so viel schiefgehen kann? Wir schreiben nun alle seit vielen Jahren E-Mails und man müsste meinen, dass das läuft. Aber die unendlich vielen Missverständnisse oder langwierigen Korrespondenzen, unnötig langen Korrespondenzen, sind tatsächlich meistens der Art und Weise geschuldet, wie wir miteinander kommunizieren. Und es ist auch kein Wunder, das meine ich keinesfalls despektierlich, dass gerade junge Menschen all diese Tipps gar nicht kennen oder dass ihnen all das gar nicht bewusst ist. Denn wer noch nie zu Papier und Füller gegriffen hat, um einen Brief zu schreiben, dem ist einfach nicht klar, dass man jemanden anredet und dass man einen Brief unterschreibt. und dass sich eine E-Mail eben mehr an diesem fertigen Stück Papier orientieren sollte, als an dem Zweizeiler per WhatsApp ohne Hallo und Tschüss. Aber eine Sache wenigstens nimmt uns die digitale Schreiberei ab. Wir müssen nicht auch noch daran denken, unser Schreiben mit einem Datum zu versehen, denn das läuft ganz automatisch. Nimm aus dieser Folge doch zumindest den einen Fokus mit, dass du dir bewusst machst, dass eine E-Mail bestehen bleibt. Egal in welcher Eile kurz vor Feierabend du noch schnell ein paar Zeilen tippst, auf der anderen Seite hat jemand ewig Gelegenheit, die E-Mail zu lesen. Und du kannst den falsch geschriebenen Namen, deine Tippfehler und deinen falsch verstandenen Witz nicht wieder zurücknehmen. Mit diesen Tipps wünsche ich dir für die Zukunft und deine E-Mails immer den richtigen Ton zu treffen und auch digital gilt, bleib anständig.